Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Kaffeegespräch mit der Avalia. Heute wieder mit meinem lieben Geschäftspartner Christoph
und hallo.
Mit mir, Roland. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema für euch. Und zwar geht es wieder um das gesamte Thema Gründen, aber diesmal eine besondere Art der Gründung, und zwar über die Nachfolge, die ja oftmals eher einen kleineren Bereich einnimmt. Viele Gründer, die zu uns kommen, möchten neu gründen, ihr Business von Anfang an komplett neu aufbauen, haben meist eigentlich gar nicht die Option auf dem Schirm, eventuell ein Unternehmen zu übernehmen. Denn davon gibt es natürlich jetzt aktuell wieder sehr viele, muss man einfach sagen. Und wir beide sind zertifizierte Nachfolgeberater. Ja. Haben dadurch auch sehr, sehr viel Erfahrung, sehr viele Nachfolgen in den letzten Jahren begleiten dürfen. Ja, und wir wollen euch heute einfach mal ein bisschen Expertise mitgeben, welche Möglichkeiten es da eigentlich auch gibt in der Nachfolge.
Vielleicht ordnen wir das einfach mal ein, warum das eigentlich so ein brisantes Thema ist. Denn auch das ist ja in der Gesellschaft noch gar nicht so weit angekommen. Wenn man sich also jetzt mal anschaut, wir haben ja ein riesen demografisches Problem in Deutschland. Die Babyboomer gehen demnächst in Rente und es fehlt an Fachkräften und Leuten, die entsprechend nachrücken. Und das ist natürlich nicht nur bei den Jobs so, sondern es ist auch so, dass viele der heutigen Unternehmer eben aus dieser Babyboomer-Generation stammen. Das heißt, die haben ihre Firmen irgendwann in der Blüte ihrer 30er in der Regel irgendwo gegründet und möchten jetzt 30 Jahre später das Unternehmen gerne abgeben oder fragen sich, was sie jetzt mit dem Unternehmen tun sollen, wenn sie selbst in den wohlverdienten Ruhestand gehen möchten. Mhm. Und aufgrund dieser riesen Generation, ich glaube, der größte Jahrgang ist der 1964er, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind da natürlich unheimlich viele Firmeneigner auch dabei, die jetzt vor diesem Problem stehen. Dazu haben wir bei uns, wir sind ja aus Dresden, noch den Sondereffekt, dass man ja die Wende gehabt hat 1990. Also wir zwei haben die ja kaum mitgekriegt, aber im Zuge der Nachwende wurden so mit Beginn der 90er, 1990 bis 1994, viele der ehemaligen VEBs, volkseigenen Betriebe, im Zuge von Privatisierungen überführt. Und das war damals die Generation, muss man ja sagen, auch unserer Eltern, die das getan haben und die eben heute vor der Rente stehen. Und wir also dazu den Sondereffekt haben, dass zumindest in den neuen deutschen Bundesländern wir verstärkt den Effekt haben, dass viele der Firmen eben genau in diesen wenigen Jahren gegründet wurden und nun übergeben werden sollen. Das heißt, wir haben einen gigantischen Markt an Unternehmen, die zur Nachfolge bereitstehen, und auf der anderen Seite erschreckend niedrige Zahlen an Gründern oder Leuten, die sich vorstellen könnten, irgendwann eine Firma zu übernehmen. Und deswegen wollen wir heute einfach mal drüber sprechen, weil das kann natürlich immer auch eine Riesenchance sein für mich als Gründer, denn man stelle sich einfach vor, ich muss nicht auf der grünen Wiese neu starten, ich muss nicht das Rad neu erfinden, ich muss nicht mehr alles von selbst überlegen, mir die Tools, die Produktionsmittel, das Personal, was auch immer zusammensuchen und das Risiko haben, mich völlig neu auf dem Markt zu behaupten zu müssen, sondern der Vorteil der Nachfolge ist eben auch, ich habe ein etabliertes Unternehmen, was auf dem Markt eingeführt ist, was schon Kunden hat, was Lieferanten hat, was gewachsene Strukturen hat, was bestehende Verträge hat, in die ich sozusagen einsteigen kann und sagen kann, okay, ich starte damit nicht ganz von null, sondern starte vielleicht schon bei 110% und muss mir am Ende nur überlegen, was ich mit dem Unternehmen weitermache, wie ich es vielleicht notwendigen Modernisierungsmaßnahmen unterziehe, wie ich es für die Zukunft umgestalten kann, so dass es nachher auch zu mir passt.
Und da kommen wir ja natürlich auch zu einem ganz wichtigen Punkt bei der Nachfolge gegenüber einer ganz klassischen Gründung. Also wenn ich sage, vielleicht bei einer Gründung, ich baue mein eigenes Geschäftsmodell auf, ich plane das im Vorfeld, muss ich bei einer Nachfolge natürlich erstmal suchen. Ich muss einen Betrieb finden, der zu mir auch passt. Ja, das ist ja auf Beiderseitigkeit. Derjenige, der abgibt sozusagen, der braucht ja jemanden, der das übernimmt, der zum Betrieb passt. Und ich brauche ja selber als Gründer einen Betrieb, den ich gerne übernehmen möchte, ne? Weil wir ja nicht die grüne Wiese haben. Es spielen viele Faktoren rein. Zum einen natürlich auch das Personal, das Geschäftsmodell an sich des Unternehmens. Du hast gesagt, klar, die haben ja auch gegründet in den 90ern teilweise. Es sind Strukturen dabei, die sind manchmal etwas verknöchert. Die sind veraltet. Prozesse, die veraltet sind. Und da muss man natürlich auch gucken, Kann ich das auch, wenn ich hier gründe, wenn ich hier reingehe als Jungunternehmer, kann ich diese Prozesse modernisieren? Gibt es da die Möglichkeit auch da drin? Sind die Leute auch bereit, Veränderungsprozesse zu akzeptieren? Ne? Denn das ist ja ein ganz großes Thema. Ich übernehme meist ja nicht nur einen Betrieb, ich übernehme ja damit auch Mitarbeiter. Das heißt also ja Personal, was gut eingearbeitet ist, was aber ja auch wirklich über die Jahre den Altinhaber kennengelernt hat, die Prozesse kennengelernt hat. Und das ist immer ein Veränderungsprozess, den ich natürlich dann auch mit den Mitarbeitern bearbeiten muss.
Aber Roland, Nachfolge muss ja nicht immer heißen, dass es eine Firma ist mit 20, 30 Mitarbeitern, sondern ich kann ja auch die Nachfolge anstreben von einem inhabergeführten Unternehmen mit vielleicht nur 1, 2 oder sogar 0 Mann Personal. Ja. Auch das ist ja eine Riesenchance. Ne? Wenn ich mir, nehmen wir das Beispiel, wie viele aus der Versicherungsbranche gehen jetzt in Rente. Wir haben deren Bestände im Endeffekt. Und die Frage ist also, wer soll das übernehmen? Die waren Einzelkämpfer, die Kinder wollten es nicht. Wenn ich also heute als Versicherungsmakler starten möchte, kann ich also zum Beispiel ohne Probleme so einen Bestand übernehmen. Und dann muss ich da kein Personal mitnehmen und überführen oder irgendwas, sondern kann das Business mit den Kunden, die schon vorhanden sind, fortführen und nach meinem Gutdünken gestalten. Also nur weil Nachfolge so groß klingt, muss man es ja nicht immer so groß denken. Es gibt auch ganz viele Nachfolgen im kleinen Bereich. Und was du gesagt hast bezüglich, es muss zu mir passen, da habe ich natürlich den zahlenmäßigen Vorteil heute als derjenige, der ein Unternehmen vielleicht übernehmen möchte oder die in Erwägung zieht, anstelle einer Gründung das Ganze zu tun, dass ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich ungefähr 10 Betriebe zur Auswahl habe pro demjenigen, der gerne übernehmen möchte. Das heißt, wenn ich heute Elektronikmeister frisch geworden bin, dann muss ich nicht meine Elektrikerfirma neu aufmachen, sondern ich kann in der Regel in meinem Umfeld mindestens 10 Firmen mir anschauen, aus denen ich auswählen kann, welche ich übernehmen möchte.
Gut, das stimmt. Die Frage für viele Gründer ist allerdings, die uns auch dann nochmal mit angetragen wird, wo finde ich denn jetzt eigentlich tatsächlich die Betriebe? Denn niemand, der jetzt abgibt, schreit, juche, ich gebe jetzt sofort meinen Betrieb weg, der laufend ist. Das ist ja auch immer ein Risiko für ein Unternehmen, der sagt, ich möchte meinen Betrieb abgeben in den nächsten Jahren, aber die, bis es da soweit ist, soll der natürlich noch laufen. Und wenn ich natürlich dann kommuniziere, hey, ich gebe ab, ist das natürlich auch immer eine Information an den Wettbewerb.
Ja.
Und dementsprechend gibt es ja auch entsprechende Börsen. Wir kennen einige. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen. Wo kann man da Informationen herbekommen?
Also natürlich finde ich nur die wenigsten Betriebe inseriert in der Zeitung. Ne? Also wenn da schon der Artikel ist, dass die Bäckerei Müller jetzt schon seit 10 Jahren einen Nachfolger sucht und jetzt sich damit an die Presse wendet, um endlich jemanden zu finden, dann könnte es sein, dass es einen Grund gibt, warum bisher noch niemand die Bäckerei Müller haben wollte. Aber es gibt Börsen, in denen die Unternehmen chiffriert, anonymisiert eingestellt werden können. Da ist zum einen ganz groß die Nextchange-Börse der Industrie, der Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und Sparkassen zusammen, die sehr, sehr viele da drin vereinen. Wir haben die Deutsche Unternehmensbörse, DUB. Auch dort finde ich viele Firmen, die zur Nachfolge drinstehen, die das eben nicht ganz so öffentlich machen wollen, sondern eben chiffriert haben. Und man darf natürlich an der Stelle nicht vergessen, dass diese Prozesse, ich meine auch wir sind Nachfolgeberater, ja viel mit Beratern gemacht werden. Das heißt, wenn ich also vorhabe, ein Unternehmen zu übernehmen, kann ich mich auch einfach an Unternehmensberatungen zum Beispiel wenden und sagen, okay, passt auf, ich hätte vor, ein Unternehmen aus der und der Branche oder wie auch immer zu übernehmen. Habt ihr vielleicht in eurem Portfolio etwas? Im Immobilienbereich würde man sagen, Off-Market-Immobilien, die besten Deals überhaupt. Genauso ist ja im Endeffekt auch bei der Unternehmensnachfolge, dass die Beratungsfirmen in der Regel gut vernetzt sind und dort auch entsprechende Kontakte haben und eben auch bei sich schauen können, okay, haben wir in unserem Mandantenstamm was. Und nicht zuletzt habe ich ja die Möglichkeiten, sehr einfach, zumindest bei den Kapitalgesellschaften über verschiedene Datenbanken mir herauszusuchen, wer sind die Geschäftsführer dort und was ist deren Geburtsjahrgang und dann könnte ich die ja ansprechen und sagen, hey, ich suche ein Unternehmen zur Nachfolge in Ihrer Branche. Wäre das für Sie vielleicht eine Option?
Das ist natürlich ein sehr direkter Weg, muss man einfach so dazu sagen. Ich muss der Gründertyp sein, der dann wirklich dann auf diese Unternehmen zugeht. Aber Wir haben viele Möglichkeiten, tatsächlich hier Unternehmen mitzubekommen. Wir würden euch natürlich auch bei uns hier auf dem Kanal nochmal die Seiten mit verlinken, die du mit benannt hast. Ich denke, das ist auch für alle Gründer total interessant. Was viele Gründer vielleicht noch so ein bisschen interessiert und auch die Zuhörer und Zuschauer interessieren wird, ist, wie läuft denn eigentlich so ein Prozess ab? Ich meine, so ein Gründer ist ja so ein Prozess noch nie durchgelaufen. Du hast jetzt gerade gesagt, klar, ich könnte jetzt gucken, was für ein Geburtsjahrgang ist, nehme das Telefon in die Hand und rufe dann jetzt den Herrn Müller oder den Herrn Meier an und sage, Mensch, Sie stehen doch kurz vor der Rente, wie sieht's aus? Ich finde Ihr Unternehmen prickelnd, aber macht das jeder, ne? Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, auch bei den Börsen. Wie ist da so der Ablauf eigentlich dazu?
Bei den Börsen ist es eigentlich relativ einfach, ne? Also ich kann mich als Interessent erstmal ganz unverbindlich auf diesen Börsen informieren und dann sehe ich da, okay, es gibt eine, bleiben wir bei dem Beispiel, einen Bäckereibetrieb im Stadtgebiet Berlin mit 5 Mitarbeitern in einer Filiale, inhabergeführt, Traditionsbetrieb. Dann steht da in der Regel irgendwo auch eine Umsatzgröße und vielleicht auch andere Kennzahlen. Und meistens ist es so, dass es chiffriert ist. Das heißt, ich kann mich dann also an diese Börse da eine Nachricht hinschicken oder an den Ansprechpartner, der das inseriert hat, sozusagen eine Nachricht hinschicken und kann sagen, hey, ich bin der Christoph, ich bin ebenfalls Bäckermeister. Ich habe das Inserat da gesehen und spiele mit dem Gedanken der Nachfolge und wäre so und so qualifiziert dafür, könnten Sie mir mal nähere Informationen zukommen lassen. Und dann wird es in der Regel so sein, dass meistens diejenigen, die das vermittelt haben oder das abgebende Unternehmen da betreuen, die sind damit beauftragt, eine gewisse Vorselektion dieser Anfragen zu machen. Auch wir machen das ja für unsere Kunden, wenn wir das begleiten, dass wir sagen, okay, aus all denjenigen, die sich da melden, mit denen gehen wir kurz ins Gespräch, klopfen dort mal die Eignung ab, die Motivation ab. Wenn es finanzielle Kriterien für die Nachfolge gibt, auch die natürlich entsprechend und sprechen da mal schon mal grob drüber, selektieren das Ganze vor und gehen ja dann, wird in der Regel mit dem abgebenden Unternehmer gesprochen, gesagt, okay, wir haben folgende 1, 2, 3, 4, 5 Interessenten. Wobei man auch wieder sagen muss, dass eben der Vorteil heute für die Gründer, in der Regel gibt es ja gar keine 5 Interessenten, sondern viele der Unternehmen sind ja froh, wenn sich überhaupt ein Interessent dazu schon mal meldet. Ja. Und dann wird das Beratungsunternehmen mit dem Gründer ins Gespräch gehen. Dann gibt es meistens mit dem abgebenden Unternehmen Vereinbarungen, welche Zahlen, welche Informationen auf welcher Stufe herausgegeben werden können. Also meistens gibt es dann eine Absichtserklärung, so ein Letter of Interest, der miteinander formuliert wird, wo man sagt, okay, der Christoph hat vor, die Bäckerei Müller oder beabsichtigt, die Bäckerei Müller zu übernehmen. Mhm. Deswegen kriegt er jetzt von uns Zahlen gezeigt und weitere Informationen zum Unternehmen und verpflichtet sich dann eben zur Verschwiegenheit darüber und die Daten wieder zu löschen und dann alle möglichen Juristerei dazu, ne? Und dann kann ich in der Regel als angehender Nachfolger diese Daten für mich prüfen. Auch da kann ich mir natürlich, wenn ich selber das betriebswirtschaftliche Fachwissen dazu nicht habe, Fachberatung einholen. Mhm. Stelle in der Regel irgendwo auch eine Unternehmensbewertung ja für mich an, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt diese Bäckerei übernehmen würde, wie viel ist es mir wert, diese Bäckerei kaufen zu können, weil ich davon ausgehe, dass sie in Zukunft folgende Erträge oder was auch immer machen wird oder ich mir den und den Errichtungsaufwand für mein eigenes Unternehmen spare. Und dann gehe ich im Endeffekt mit der Bäckerei, in dem Falle dann in die Verhandlung, lerne meistens dann auch den Inhaber kennen und sage, okay, man lernt sich kennen. Passt das Ganze, passt es nicht, spricht mal so drüber, was so die Vorstellungen sind, was so die Besonderheiten sind und einigt sich so grob auf einen Nachfolgefahrplan. Also häufig ist ja auch die Frage, steige ich in dem Unternehmen erstmal mit ein und es gibt aber eine gewisse Übergangszeit, wo ich also Geschäftspartnern, Personal, wie auch immer vorgestellt werde, wo mir die Abläufe detailliert gezeigt werden, wo ich also eingearbeitet werde in die Rolle als neuer Unternehmensinhaber. Aber das ist immer unterschiedlich von Fall zu Fall. Und das bespricht man eben alles vorneweg, geht es miteinander durch. Dann gibt es in der Regel nochmal eine Tiefenprüfung der Daten oder zumindest würde ich das jedem angehenden Unternehmer empfehlen, nochmal eine Due Diligence durchzuführen, zu sagen, okay, welche rechtlichen Risiken hängen in der Übernahme, welche finanziellen Risiken hängen da, welche steuerlichen Risiken ergeben sich da vielleicht daraus, immer mit der entsprechenden Unterstützung von Fachleuten. Und wenn man sich dann einig geworden ist, dann geht es irgendwann zum Notar, wo man sich hinsetzt und den Kaufvertrag unterschreibt. Grob zusammengefasst. Ich habe euch jetzt natürlich ganz viele Details vorenthalten, damit ihr nicht einschlaft, die da betriebswirtschaftlich und juristisch dranhängen. Aber grundsätzlich ist so mal Musterablauf.
Ja. Also das ist schon mal sehr super und ich glaube, das zeigt auch nochmal diesen Unterschied zur klassischen Gründung auf der grünen Wiese, sage ich mal. Es ist dieser Prozess, den muss man wirklich als Gründer, der jetzt die Nachfolge dort beschreiten möchte, den muss man wirklich mit aufnehmen und zeitlich mit planen. Na, also es ist ja doch schon ein gewisser Vorlauf, den ich habe und man muss sich halt eben auch sagen, obwohl die Marktsituation so gut aussieht, das heißt also viele der Unternehmen suchen ja Leute, die es übernehmen, gibt es auch immer die Option, dass natürlich die Person, die es abgeben möchte, am Ende vielleicht auch sagt, wir kommen nicht zusammen. Also das ist natürlich auch immer eine Situation, die muss man im Zweifel halt eben nochmal mit einkalkulieren. Du hattest es auch noch mit angesprochen, ein großes Thema bei der Nachfolge ist die Bewertung. Ja, kriegen wir immer wieder Fragen auch dazu, wie viel ist denn dieses Unternehmen wert? Und wir haben ja die zwei Interessensgruppen, muss man ja sagen. Derjenige, der das Unternehmen aufgebaut hat, ne, der hat ja meistens da noch einen emotionalen Wert an dem gesamten Unternehmen, neben dem rein, was das Unternehmen tatsächlich wert ist. Und wir haben einen Gründer, und da ist auch immer die Frage, ist da auch die Solvenz tatsächlich da? Ne? Und findet man dort auch wirklich den richtigen Preis hinsichtlich der Verhandlung, dass man sagt, okay, wir werden uns hier einig. Und viele fragen ja auch, nach welcher Methode sollte ich denn jetzt hier am sinnvollsten vorgehen? Hättest du da jetzt eine Präferenz oder sagst du, nein, das kommt tatsächlich immer auf Branche drauf an oder auf der Datengrundlage?
Also, es ist natürlich fallabhängig, ne? Und der Wert des Unternehmens ist immer das, was der potenzielle Käufer auch bereit ist zu bezahlen. Also nur, weil ich mich hingesetzt habe und ich jetzt meine letzten drei Jahresabschlüsse mal in den Unternehmenswertrechner eingetippelt habe und da kommt ein Traumwert bei raus, heißt es ja noch lange nicht, dass jemand bereit ist, diesen Wert für das Unternehmen tatsächlich auch zu bezahlen. Grundlegend gibt es natürlich schon Sachen wie das Bewertungsgesetz, was also sagt, okay, wir schauen uns das an, wir haben zwei verschiedene Sachen. Einmal den Substanzwert, also was ist das? Der Inhalt des Unternehmens, das Sachanlagevermögen und so weiter, was ist das tatsächlich wert? Also die Maschinen, die da noch stehen und keine Ahnung. Und zum Zweiten haben wir den Ertragswert. Das heißt also, wie viel Ertrag wird das Unternehmen in Zukunft erwirtschaften? Und diesen zinse ich im Endeffekt ab auf den heutigen Zeitpunkt als ewige Rente. Weil ich sage, okay, der Investor, der das Unternehmen kauft, könnte ja sozusagen einfach von den Erträgen, die das dann langfristig abwirft, entsprechend leben. Und wie hoch ist das Ganze? Welchen Rentenbarwert hat das Ganze nachher? Dort muss man immer sagen, das ist natürlich sehr spannend und das Bewertungsgesetz gibt dann natürlich auch den klaren Handlungsrahmen vor. In Klammern, was auch das Finanzamt gerne sehen würde. Zwecks der Besteuerung, Klammer zu. In der Realität ist natürlich der Wert wieder das, was gehe ich davon aus, wenn ich mir überlege, ich möchte diese Bäckerei übernehmen, nur weil der Altinhaber glaubt, der kann noch so und so viel Brötchen und so weiter verkaufen. Was ist mein Plan mit dem Unternehmen? Wovon gehe ich aus? Na, also rechne ich vielleicht mit anderen Zahlen, weil es mittlerweile in jedem Supermarkt Backshops gibt und ich davon ausgehe, okay, es wird kontinuierlich weniger Brötchen, weil die Leute das eben schnell noch im Discounter beim Einkaufen mitnehmen und ich mit meiner Filiale gar nicht mehr so gut dastehe. Oder gehe ich davon aus, dass ich vorhabe, eine Spezialisierung auf besondere Torten und anlassbezogene Kuchen mache und deswegen viel höheren Ertrag habe. Das heißt, da ist immer die Frage, wer führt diese Planung durch für die Zukunft? Welche Planzahlen werden da zugrunde gelegt? Welche Erträge ergeben sich daraus? Und das beeinflusst natürlich ganz maßgeblich den Ertragswert. Grundsätzlich sollte ich mich also als Übernahmeinteressent hinsetzen und sagen, das ist das, was das Unternehmen in den letzten Jahren gemacht hat. Das sind die Kennzahlen, wie es funktioniert hat und welche Annahmen der Veränderung treffe ich für die nächsten 3 bis 5 Jahre meinetwegen. Wie wird sich auf Basis dessen der Jahresabschluss des Unternehmens, die Einnahmenüberschussrechnung oder was auch immer entsprechend verändern, zu welchen Erträgen komme ich damit? Und da muss ich natürlich auch überlegen, was passiert in den kommenden Jahren damit. Ne? Nur weil ich das Unternehmen übernehme, wir hatten das vorhin auch kurz mit dem Versicherungsmakler, wo ich sage, ich nehme den Kundenbestand. Das ist ja ein Geschäft, was auch viel auf der persönlichen Ebene mit Vertrauen stattfindet. Das heißt, ich muss auch einfach davon ausgehen, nur weil ich den Bestand von dem Makler Harald übernehme, heißt es ja noch nicht lange nicht, dass alle von Haralds Kunden nachher mich mögen, sondern da muss ich natürlich mit einem gewissen Schwund vielleicht auch rechnen, die erstmal aussteigen und sagen, nee, also der Jungspund da, der hat ja gar keine Ahnung vom Business, da kann ich meine Kfz-Haftpflicht nicht mehr machen. Ja. Oder welche Befindlichkeiten auch immer dabei sind. Also auch das müsste ich mir überlegen. Oder wenn ich sehe, okay, ich übernehme ein Unternehmen mit den Mitarbeitern, die sind aber ebenfalls alle aus der Babyboomer-Generation. Das heißt, da kann ich jetzt schon ausrechnen, dass die in den nächsten 3 Jahren alle in Rente gehen. Und dann muss ich das natürlich in meinen Planzahlen auch berücksichtigen. Also es ist natürlich ein Feld in der Gründung, was im ersten Moment vielleicht arbeitsintensiver aussieht, weil ich mir viel mehr Gedanken darüber machen muss und im Vorfeld viel mehr Sachen analysieren muss. Aber ich spare mir diesen ganzen Aufwand, es aufzubauen.
Mhm.
Und gerade in Bezug auf eingeführte Marken, auf eingeführte Unternehmen am Markt, sollte man diesen Aufwand nie unterschätzen. Ob ich irgendwo hinkomme und sage, guten Tag, ich bin, keine Ahnung, Dr. Oetker und jeder kennt dich. Oder ob ich komme und sage, guten Tag, ich bin der Tom. Und wir machen Tiefkühlpizza. Wie lange werde ich wohl brauchen, bis ich diesen Markenbekanntheit und so weiter überhaupt erreicht habe? Ja. Und ich habe das jetzt bewusst beliebig übertrieben, aber jeder von uns kennt genug Beispiele in seinem lokalen, persönlichen Umfeld, wo man einfach sagt, hey, auf die Empfehlung hören irgendwie alle und das wäre doch klasse, wenn ich in das Geschäft einsteigen kann. Und ich weiß noch, wie hart das für uns auch damals war, die ersten Kunden erstmal aufzubauen. Wie viel sind wir auf Veranstaltungen gerannt? Wie viel mussten wir den Namen Avalia erstmal in der Welt bekannt machen, bevor irgendwann Leute bei uns angerufen haben und gesagt haben, hey, ich habe von euch gehört, ihr macht doch das und das. Da ist mitunter auch mal ein halbes, dreiviertel Jahr vergangen und viel Arbeit reingeflossen. Und das ist natürlich was anderes, wenn meine Telefonnummer schon bei den Leuten auf Kurzwahltaste gespeichert ist.
Absolut, absolut. Also zusammengefasst muss man einfach sagen, Nachfolge ist eine Option der Gründung. Man muss sich als Gründer selber natürlich die Frage stellen, ist es für mich eine Option, persönlich gesehen? Und du hast es ja wunderbar erklärt. Der Prozess ist natürlich ein ganz anderer in dem Falle. Wir haben aber andere Vorteile, die sich ergeben, was die Marktdurchdringung dann halt, da brauche ich nicht so viel Zeit dahinter. Aber was es auf jeden Fall bedarf, ist auch hier, denke ich, irgendwo noch eine dritte Person, die drüber schaut. Also ein Berater im besten Falle, die euch begleitet bei der Gründung, gerade bei der Nachfolge. Oftmals spielen halt eben auch nochmal 2 Berater eine Rolle. Das heißt einmal der Gründungsberater auf eurer Seite und dann vielleicht noch ein Berater, Steuerberater, der bei dem Altbetrieb oder dem Betrieb, den ihr übernehmt, dort den Unternehmer nochmal mit betreut. Auch das haben wir häufig in diesem Fall mit drin. Ihr könnt euch das Gesamte natürlich auch mit bezuschussen lassen. Auch eine Nachfolge lässt sich natürlich, wenn ich Gründer aus der Arbeitslosigkeit heraus über einen AVGS-Gutschein nochmal mit bezuschussen lassen.
Was ich ganz gerne nochmal mit aufnehmen würde, ist natürlich immer auch eine ganz große Frage, die viele haben und sagen, naja, da steht ja nachher ein Kaufpreis. Ja. Und derjenige, der sein Unternehmen abgibt, der will ja dafür irgendwie Geld haben. Und jetzt habe ich vielleicht ein bisschen was angespart, aber es reicht nicht ganz, um so ein Unternehmen zu finanzieren. Mhm. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe in all den Fällen, die wir in der Nachfolge begleiten durften, noch nie erlebt, dass der nachfolgende Unternehmer den Geldkoffer dabei hatte und er aufgemacht hat und gesagt hat, hier ist der Kaufpreis, kein Problem, den der habe ich Cash in the Tash.
Ja.
Und da muss man sich einfach überlegen, es gibt verschiedene Varianten und es gibt sehr viele subventionierte Kredite auch zu dem Thema, fürs Thema Unternehmensnachfolge, ja, wo ich also über eine lange Frist auch zu guten Zinskonditionen und mit Haftungsfreistellung und was es nicht alles gibt, die Finanzierung mit aufstellen kann. Ne? Natürlich brauche ich dann trotzdem ein bisschen Eigenkapital. Und zum Zweiten, was man eben auch nicht vergessen darf, ist, welche Optionen hat denn der abgebende Unternehmer? Ne? Wenn für ihn die Option ist, am Ende sein Unternehmen zuzuschließen und sogar noch Abwicklungskosten zu haben, dann ist er vielleicht auch bereit zu sagen, ja, ich hätte gern einen Kaufpreis oder wir haben uns auf einen Kaufpreis verständigt und einen Teil davon, vielleicht die Hälfte oder irgendwas, machen wir zum Beispiel über ein Verkäuferdarlehen. Und damit bin ich natürlich als Gründer in einer Situation, wo ich zur Bank gehen kann und sagen kann, okay, pass auf, liebe Bank, wir haben uns auf diesen jenen Kaufpreis geeinigt, keine Ahnung, 500.000 Euro meinetwegen. Der abgebende Unternehmer gibt 250.000 Euro Verkäuferdarlehen dazu. Ich selber habe 25.000 Euro gespart und brauche eigentlich nur noch die Differenz. Da muss man am Ende natürlich drauf gucken, und das, was die Bank prüfen wird, ist denn das Unternehmen in der Lage, diesen Kapitaldienst, der dann für die Finanzierung notwendig ist, tatsächlich zu erbringen? Aber das ist ja vielleicht auch ein Indiz dafür, ob der Kaufpreis gerechtfertigt ist oder nicht. Ne? Also kann ich es denn aus dem Unternehmen später auch herausnehmen, diesen Kaufpreis wieder zu refinanzieren? Auch hier könnten wir jetzt noch stundenlang in Details abtauchen. Ich wollte es nur einfach mit ansprechen. Lasst euch davon nicht abschrecken, dass ihr vielleicht nicht die 500.000 auf dem Konto liegen habt, sondern es gibt immer Mittel und Wege, wie man auch das entsprechend aufbauen kann. Und in diesem Sinne möchte ich gerne das Ganze heute beenden mit dem Appell. Überlegt euch, ob das Unternehmen, was ihr gründen wollt, die Geschäftsidee oder wenn ihr sagt, ich habe vielleicht auch noch gar nicht so richtig die Geschäftsidee, ich möchte mich aber gerne selbstständig machen, ich bin Unternehmertyp. Dann bezieht einfach das Thema Nachfolge bei eure Gedanken mit ein. Stöbert einfach mal in den Datenbanken, die sind öffentlich zugänglich. Und vielleicht kriegen wir es ja damit auch hin, dass ein kleiner Bruchteil mehr an Unternehmern darüber nachdenkt, ob er vielleicht das Unternehmen um die Ecke entsprechend übernehmen kann. Und auch das ist natürlich wieder ein gesellschaftlich wichtiger Faktor. Wenn das Unternehmen im Ort übernommen wird, dann hilft es am Ende der ganzen Gesellschaft.
So ist das. In diesem Sinne, bis demnächst.